Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Philipp, ich freue mich mega doll, dass du heute da bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich finde das, oder freue mich insbesondere deswegen so sehr auf das Gespräch, weil wir heute endlich mal wieder eine männliche und väterliche Perspektive zum Thema Vereinbarkeit und auch ja, Rollenklischees besprechen werden. Und und bin deswegen sehr dankbar, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Magst du vielleicht einmal mit den HörerInnen teilen, wo du dich gerade für die Aufnahme befindest?
Ja, guten Morgen, Isabel. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin zu Hause und sitze hier im Keller tatsächlich. Am Rechner, weil hier ist man am ungestörtesten. Selbst wenn oben einer klingelt, dann hört man das hier unten nicht und dann kann man sich ganz entspannt unterhalten.
Sehr cool, dankeschön. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, also wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, ich bin Philipp Söhngen, bin 37 Jahre alt, komme aus dem oberbergischen Kreise in Nordrhein-Westfalen, bin seit fast 16 Jahren bei der relativ großen Berufsfeuerwehr im 24-Stunden-Schichtdienst tätig und ja, verheiratet, Vater einer Tochter. Genau.
Sehr spannend, dankeschön. Ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert und auch vorab schon mit dir gesprochen oder mich ausgetauscht und weiß, dass du eine Frau hast, also du hast es gerade selber gesagt, ihr seid verheiratet und deine Frau ist Familienunternehmerin. Bedeutet, sie arbeitet, baut ein Unternehmen auf, transformiert ein Unternehmen, hat das Unternehmen ihrer Eltern übernommen und du übernimmst, soweit ich weiß, überwiegend die Care-Arbeit für eure Tochter, richtig?
Ganz genau, so ist das, ja. Das war damals eine ganz bewusste Entscheidung, weil es war nicht von Anfang an unserer Beziehung so. Wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen und da haben wir uns halt relativ früh kennengelernt und irgendwann kam es dann zu dem Punkt, wo die Schwiegereltern gesagt haben, wir würden gerne etwas kürzer treten, könntest du dir das vorstellen? Da gab es allerdings schon unsere Tochter und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie kann man das alles vereinbaren, weil dieses klassische Modell, die Mutter bleibt beim Kind, der Vater geht arbeiten oder die Mutter macht dann Teilzeit, der Vater geht Vollzeit arbeiten. Das klappte dann so nicht mehr, weil ziemlich schnell feststand, Geschäftsführerin in Teilzeit ist so nicht möglich.
Und wie würdest du sagen, lebst du heute Vereinbarkeit beziehungsweise auch ihre gemeinsam? Weil das Spannende ist ja, du übernimmst nicht nur den großen Teil der Care-Arbeit, sondern du arbeitest eigentlich auch Vollzeit, oder?
Genau, ich arbeite Vollzeit. Um das mal kurz aus der Historie zu erläutern, als wir uns dazu entschieden haben, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich in Teilzeit. Und aufgrund meines 24-Stunden-Dienstes mit einer Wochenarbeitszeit von 48 Stunden habe ich gesagt, ich reduziere das um 50%, also mache 24 Stunden die Woche. Im Schichtdienst wäre das dann ein Dienst. Haben wir dann so aufgeteilt, meine Frau ist 5 Tage die Woche arbeiten gegangen, von Montags bis Freitags und ich habe dann primär am Wochenende 24-Stunden-Dienst gemacht. Hatte dann auch bei uns halt dazu geführt, dass wir uns relativ wenig gesehen haben. Wenn jetzt Geschäftsreisen anstanden, haben wir das ganze Konstrukt dann nochmal weiter umgestellt.
Ja. Und welche Art von Belastung kann ich mir da auch für die Partnerschaft vorstellen? Weil ich bin beispielsweise selber Mutter. Mein Mann und ich sind auch beide Vollzeit berufstätig. Haben tatsächlich hier in der Stadt, in der wir leben, in Berlin, keine wirkliche Unterstützung, weil unsere Familienmitglieder und so eigentlich alle in anderen Städten oder weiter außerhalb leben. Wir haben glücklicherweise eine Babysitterin, die aber auch nur einmal in der Woche zu uns kommt, in einem Tag. Was bedeutet das so familiär für euch oder auch partnerschaftlich für euch, wenn ihr eben diese Zeiten habt, wo ihr euch gar nicht sehen könnt oder bestimmt auch mal einfach ja, unkontrollierbare Situation habt, die ihr wenig planen könnt, oder?
Absolut. Das ist sehr spannend, weil auch da wieder von Beginn an haben wir uns überlegt, wie machen wir das am besten? Und wir brauchen auf jeden Fall ein Backup, wenn die Kleine mal krank wird. Also in der Anfangszeit war ich ja die ganze Zeit zu Hause und bin am Wochenende arbeiten gegangen. Mit dem Zeitpunkt, wo die Kleine in den Kindergarten gekommen ist, war das allerdings so eine Variable, die unkalkulierbar wurde. wenn sie krank war, hätte entweder ich zu Hause bleiben müssen oder meine Frau. Da haben wir gesagt, gut, dann machen wir das noch anders und haben dann meine Mutter gefragt, ob sie uns da unterstützt. Mhm. Und das hat sie glücklicherweise gemacht. Also haben wir da quasi meine Mutter plus meine Wenigkeit, die das primär die Versorgung übernehmen. Mhm. Ich dann die ganze restliche Care-Arbeit noch. Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch, wir wohnen am Land und haben das familiäre Umfeld in direkter Nachbarschaft. Also sowohl die Schwiegereltern sind da, mein Vater, meine Mutter, die sich viel kümmern. Das haben wir auch, ja. Mhm. Und für die Partnerschaft, wir haben von Beginn an, war das eine extreme Planungswirrwarr. Wir haben mehrere Kalender, die wir miteinander teilen, wo meine Frau ihre Termine einträgt, wo ich meine Termine eintrage, wo ich dann auch gucke, wo es Überschneidungen gibt und das dann plane. Allerdings merkt man dann schon, wenn man dann mal so Woche für Woche vorblättert, wie wenig Zeit man sich nimmt. Und das ist auch so ein Mindset-Ding. Viele stürzen sich dann darauf, guck mal, wir sehen uns jetzt 5 Tage nicht. Und das war bei uns anfangs auch so. Mittlerweile ist es aber so, dass wir uns dann auf die 2 Tage freuen, wo wir uns halt sehen. Mhm. Also das ist ein extremer Entwicklungsprozess ist da, den wir da durchlaufen haben. Auch weil wir halt sowohl bei mir auf der Arbeit als auch im direkten Umfeld hier auf dem Land sehr viel Gegenwind bekommen haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und auch nach wie vor bekommen.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich finde das nämlich richtig spannend und ich glaube, das ist auch so dieses Kernthema dessen, dass du überwiegend als Mann die Care-Arbeit trägst, ne? Also nämlich dieser Gegenwind, der durch ja unterschiedliche Rollenklischees oder ein bestimmtes Bewusstsein, auch ein bestimmtes Mindset eigentlich, was man an Frauen hegt oder auch an Männer hegt, zugrunde liegt. Aber was mich vorab noch interessieren würde, weil wir jetzt gerade noch ganz am Anfang sind, gibt es denn irgendwas in deiner eigenen Geschichte oder auch in deiner eigenen Sozialisation und Prägung, was dich quasi zu dieser Entscheidung beeinflusst hat, dass du als Papa auch gerne den Hauptteil der Care-Arbeit trägst? Oder würdest du sagen, nö, das ist einfach so passiert, das war Zufall und jetzt ist es halt so?
Also in dem Moment, wo wir uns dazu entschieden haben, habe ich gedacht, oh, das war jetzt Zufall, das sollte so sein. Und in dem Moment habe ich gesagt, gut, das mache ich jetzt so. Jetzt so retrospektiv betrachtet, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich gesagt habe, so wie das bei vielen anderen Familien läuft, so muss es ja nicht unbedingt laufen. Hm. Und so finde ich es auch gar nicht so cool. Und gerade dann, wenn ich die Möglichkeit bekomme, so viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen und diese extreme schnelllebige Wachstumsphase mitzuerleben, dann wäre ich doch eigentlich dumm, wenn ich es nicht machen würde.
Ja, voll. Insbesondere auch, weil es ja wissenschaftlich bewiesen ist, ne? Dass gerade wenn Väter eben näheren Kontakt zu den Kindern in jungen Jahren haben, wird die Verbindung zwischen Kind und Vater im älteren Erwachsenenalter bei Kindern viel stärker und viel besser sein und das Vertrauen eben auch erst überhaupt vorhanden sein, ne? Ja. Finde ich super spannend und auch total schön, dass du das machst. Was sind denn deiner Meinung nach so die größten Vorurteile oder auch Äußerungen im Alltag von Fremden oder Nachbarn oder Bekannten auf euer ganz progressives Familienmodell, wie ich finde? Was sind so die Erfahrungen, die du da gemacht hast?
Also das kam relativ früh, weil die Kleine ja dann noch wirklich sehr jung war, dass mir dann unterstellt wurde im Supermarkt, ich hätte das Kind zu dünn angezogen, ich hätte das Kind zu dick angezogen, also auch von wildfremden Menschen, die dann in den Kinderwagen geguckt haben und gesagt haben, hören Sie mal, wie können Sie denn das Kind so dünn anziehen? Wo ist denn die Mutter? Oh oder Gott. Ja. Oder beim Kinderarzt auf dem Land, wo ich dann mit der Kleinen reingekommen bin, wo dann die erste Frage war, wo ist denn die Mutter? Mhm. Ja, habe ich einfach geantwortet, welche Mutter? Dann ist der alles aus dem Gesicht gefallen. Aber allein schon diese erste Frage, wo ist denn die Mutter? Kann das denn nicht der Vater auch machen? Ja. Oder ich war in der Apotheke und habe dann Sonnenmilch geholt für die Kleine, die war mit. Und dann fing die Apothekerin an, mir zu erklären, wie ich dem Kind die Sonnenmilch auftrage. Ich habe sie dann unterbrochen mit den Worten. Ich sage, die Mutter macht das. Ja, dann ist ja alles gut, wenn das die Mutter macht. Und solche Dinge, geschweige denn von irgendwelchen Einkäufen im Supermarkt. Man kennt sich ja hier auf dem Land. Ja. Wo dann die Supermarktkassiererin sagt, wo ist denn deine Mama schon wieder rum oder ist deine Mama schon wieder weg oder sowas. Also es wird ja auch nie einer sagen, zu einer Mutter wird ja nie einer sagen, wo wo ist denn der Mann schon wieder? Ist der Mann schon wieder arbeiten? Aber bei, wenn man das mal umdreht, das habe ich relativ häufig gehört. Wo ist denn die Mutter? Ist die Mutter schon wieder unterwegs? Ist die Mutter schon wieder arbeiten? Und das hat mich anfangs sehr stark beschäftigt, weil man sich ja dann auch hinterfragt. Ich kannte das ja so gar nicht und habe dann auch wirklich gedacht, ist das alles so richtig, wie wir das machen? Schaden wir dem Kind? Schaden wir uns? Und jetzt mittlerweile ist das jetzt auch schon 4 Jahre her oder fast schon 5, kann man da ganz anders mit umgehen. Die Sprüche werden weniger, aber sind noch nicht weg. Aber man geht halt anders damit um mittlerweile.
Ja, das Spannende daran ist, finde ich, dass du sagst, also dass ihr euch ja selbst in Frage stellt und das nicht, weil ihr was falsch macht, sondern weil ihr ein außerhalb der Norm allgemeingültiges Modell lebt, ne? Und ich glaube, wenn das mehr, wenn das präsenter werden würde, wenn mehr Familien so leben würde wie ihr, was im Übrigen in Berlin beispielsweise tatsächlich allgegenwärtig ist oder allgegenwärtiger ist, ne? Dann würdet ihr niemals in die Bredouille kommen, euch schlecht zu fühlen oder das Gefühl zu haben, dass irgendwas an euch falsch ist. Das ist eigentlich, also tatsächlich sind die anderen eigentlich falsch, weil sie nicht verstanden haben, dass wir in einer anderen Zeit leben und dass es total legitim ist, dass die Mutter genauso viel arbeiten geht wie der Vater und dass der Vater entsprechend auch mal da ist. Aber mich würde mal interessieren, das ist ja ultra diskriminierend dir gegenüber als Vater, ne? Und was macht das mit dir, wenn du solche Sachen gesagt bekommst, also unabhängig jetzt auch von Wut, ne? Was bewirkt das in dir, wenn Leute dir so gegenübertreten und dir im Prinzip ja vorwerfen, dass du dich nicht im gleichen Maße um deine Tochter kümmern kannst wie deine Frau?
Ja, das bringt einen schon ans Überlegen. Und ich habe halt auch mehrfach dann, gerade in der Anfangszeit, mich selber hinterfragt, mache ich das alles richtig? Kann ich das überhaupt? Fehlt der Kleinen wirklich etwas, so wie die Leute sagen? Weil wenn man das ja andauernd hört, dann geht man ja davon aus, dass da auf jeden Fall was Wahres dran ist. Wenn man die ganze Zeit gesagt bekommt, du kannst das nicht, du machst das falsch, das Kind braucht die Mutter und so weiter und so fort. Und ja, da habe ich halt auch viel mit meiner Frau darüber gesprochen, was absolut der richtige Weg war. Aber da mit vielen anderen drüber sprechen konnte ich nicht, weil 90% der Leute leben halt ein anderes Modell und haben dann auch diese Flexibilität nicht im Kopf, das einfach anzunehmen und zu sagen, ja, das ist auch ein Weg, auch eine Möglichkeit und das ist nichts Verwerfliches, wenn die Frau den größeren Teil arbeiten geht und der Mann sich um die Erziehung des Kindes, um die Care-Arbeit, um alles drumherum kümmert.
Und hast du das Gefühl, dass sich das mittlerweile ein bisschen verändert hat, also auch mit zunehmendem Vorleben? Ich meine, ihr lebt es ja gut und progressiv und modern vor. Hast du das Gefühl, dass mittlerweile die Leute entspannter werden und irgendwie wahrnehmen, dass du genauso erfolgreich in beidem bist wie deine Frau?
Man bekommt nicht mehr so viele Sprüche, ob man das Kind, dass man das Kind falsch anzieht oder sowas, weil die Kleine halt mittlerweile 5,5 ist. Aber gerade hier auf dem Land und auch im beruflichen Kontext bei mir ist es so, dass ich nach wie vor da Gegenwind bekomme. Auch gerade die Position meiner Frau, was sie so macht, auch im Social-Media-Bereich, das wird stark hinterfragt und darüber wird stark gesprochen. Und man bekommt das halt überall mit, sowohl hier auf dem Land, also zu Hause, als auch auf der Arbeit.
Und was würdest du dir wünschen in der Situation oder ganz grundsätzlich, was wünschst du dir im Hinblick auf die komplette Situation, also auf dieses ganze Vereinbarkeitsthema und auch auf diese Rollenklischees?
Ja, ich würde mir schon wünschen, dass die Leute einfach offener damit umgehen, das nicht hinterfragen oder wenn sie es hinterfragen, dann offen auf uns zukommen und uns dann fragen, wie geht ihr damit um, wie macht ihr das, wie macht die Kleine das mit und nicht sich mit anderen Leuten zusammentun und dann über uns herziehen, wie schlecht wir sind, da noch irgendwelche ganz viel Meinung mit reinbringen, wo sie von ausgehen, dass das die richtige ist, dass man einfach da offen damit umgeht, dass man die Leute leben lässt. Also in Köln, ich komme aus dem Rheinland, da sagt man Level und Level Lost, also leben und leben lassen. Na, nicht permanente drüber reden und sich dann in Gruppen zusammenfinden und noch darüber reden, das würde ich mir wünschen, dass das mal endlich aufhört, gerade in diesem Hinblick, diesem Kontext.
Ja, ich finde das ganz ulkig. Das ist so ein bisschen kleinbürgerlich auch eigentlich, ne? Also so diese Art und Weise, weil ich komme tatsächlich auch aus einer kleinen Stadt im Norden von Deutschland und da war das auch immer so. Also da war das, da kannte jeder jeden und da hast du dann natürlich total viel Zündstoff, um auch über die Menschen herzuziehen, weil du kennst die, du kriegst alles mit, jeder weiß alles, ne? Und im Zweifel kriegst du dann mal was nicht mit und dann hat man einen neuen Grund, über dich zu reden. Und das ist in der Großstadt tatsächlich nicht so, also nicht in dem Ausmaße. Natürlich gibt es das in kleinen Grüppchen dann auch, in dem man sich so bewegt oder in dem Viertel, in dem man lebt oder sowas. Aber ich glaube, das ist auch wirklich einfach ein Phänomen von Kleinstadt und auch von ja, auch ein Stück weit von Sozialisation und Prägung, glaube ich, ne? Also was man so gewohnt ist, weil du sagst das, es hat ja auch viel mit dem Mindset zu tun. Also selbst wenn ich in einer Kleinstadt lebe, könnte ich ja diese Art von Gossip, wie man so schön sagt, auch hinterfragen und einfach mal sein lassen und Menschen sein lassen, ne?
Ganz genau. Und das ist halt hier ganz extrem. Und ich meine, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch so aufgewachsen. Und diesen Switch hinzubekommen, zu sagen, nee, ich beschäftige mich jetzt mal damit. Es gibt sicherlich auch noch was anderes. Also einfach mal über den Tellerrand gucken und es mal anders machen. Und diese Andersartigkeit, das anders zu machen, das stößt ja in vielerlei Hinsicht auf Gegenwind. Weil immer wenn was Neues und was anders gemacht wird, dann reden die Leute erstmal darüber. Dann ziehen sie es erstmal ins Lächerliche, reden schlecht darüber. Das ist ja was ganz Normales. Nur irgendwann sollte man damit auch mal aufhören.
Ja,
das wäre das Schöne.
Genau. Und ich muss auch noch mal ganz ehrlich sagen, ich finde, ihr macht es ja nicht nur anders, sondern ich finde, ihr seid Vorreiter. Ihr steht vor der Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Und ich glaube, das macht es so angreifbar für andere. Weil, um ehrlich zu sein, ich bewege mich ja sehr stark in dieser Bubble, in dieser Vereinbarkeitsbubble, in dieser Gleichberechtigungsbubble, in dieser Chancengleichheitsbubble. Und was ich wahrnehme, ist, da sind Männer wie du händeringend gesucht. Also wir brauchen genau diese Vorbilder, die du bist. Du bist ein Role Model für Väter, weil du ein Leben lebst, was ganz weit weg ist von dem Rollenklischee, was wir mal in unsere Gesellschaft getragen haben, nämlich, dass Väter arbeiten gehen und nie da sind und das Geld verdienen und Mütter zu Hause sich kümmern, lieb sind, brav sind, schön sind und so weiter. Und das, was neu ist und was erstmal entfernt der Norm liegt, ist natürlich immer gerne anzugreifen, weil Menschen sich dann irgendwie auch auf den Schlips getreten fühlen. Und ich glaube aber, dass wir in einer Zeit uns gerade bewegen, in der es zukünftig immer mehr solche Role Models wie dich geben wird, die ein so progressives Vatermodell leben, dass dann notgedrungen irgendwann das ganze Gerede dazu aufhören wird, weil man gar keine Chance mehr hat und weil das dann die neue Norm sein wird.
Ja. Das wäre schön, wenn das so ist.
Ja, ich glaube da fest dran. Sag mal, du hast gerade sowas gesagt, wie, dass Menschen zu deiner Tochter sowas sagen wie, wo ist denn deine Mutter schon wieder? Oder hat deine Mutter dich wieder allein gelassen oder irgendwie sowas, ne? Was macht das denn mit eurer Tochter und dann gerne auch mit dir, wenn du da so unmittelbar nebenstehst, wenn deine Tochter sowas gesagt bekommt? Also ich finde das absolut grausam und würde mich mal interessieren, wie deine Tochter oder eure Tochter damit umgeht.
Meine Tochter, unsere Tochter, die geht da eigentlich ganz cool mit um. Weil wenn so eine Aussage kommt, dann sagt sie zum Beispiel, also die Aussage kommt, wo ist denn deine Mutter schon wieder? Und dann sagt die Kleine, die kommt morgen wieder. So, die sagt nicht, ja, das stimmt, die ist schon wieder weg, voll schade, sondern die sagt, die kommt morgen wieder, da freue ich mich drauf.
Ja, cool.
Und auch da haben wir viel drüber gesprochen, meine Frau und ich, und wir haben uns auch dann Feedback von den Leuten eingeholt, die sehr viel Zeit mit unserer Tochter verbringen, also mit den Kindergartenerziehern, und die sagen, macht euch da gar keine Gedanken, die Rita ist ein super ausgeglichenes, ruhiges, fröhliches Kind. Man merkt, dass sie von euch beiden genug Liebe und Zuneigung bekommt, die hat kein Defizit. Man merkt auch, wenn ihr morgens früh mit dem Kind hier reinkommt, also egal, ob wir sie zusammen zum Kindergarten bringen oder nur einer von uns, dass ihr entspannt seid und die Kleine ist auch entspannt. Und das bringt dann wieder so ein bisschen Ruhe da rein, weil, und das ist aber bei mir ist das dann halt so, wenn solche Aussagen kommen, dass ich das schon hinterfrage oder dass ich dann schon ans Zweifeln komme. Jetzt kommt schon wieder so ein Spruch und ist es wirklich so gut, wenn die Mutter so viel weg ist? Wie gesagt, das wird immer weniger, weil wir uns sehr viel damit beschäftigen und sehr viel damit auseinandersetzen. Aber es kommt halt immer mal wieder, aber bei unserer Tochter ist es überhaupt nicht so, dass sie da irgendwie ans Überlegen kommt. Natürlich sagt sie, wenn meine Frau jetzt mal eine Woche weg ist. Es kommt seltener vor im Jahr, aber es gibt schon mal Geschäftsreisen, die gehen über 7, 8, 9 Tage, dass sie dann sagt, ich vermisse die Mama, aber sie sagt auch, wenn ich jetzt über Nacht weg bin, ich vermisse den Papa. Sie liegt jetzt aber nicht stundenlang im Bett und weint oder geht nicht in den Kindergarten oder wird krank oder sowas. Das ist es nicht. Bei der Verabschiedung ist sie dann traurig, ja, weil wir uns vermissen. Auch dieses Vermissen, das haben wir ganz, ganz bewusst ihr so erklärt. Das ist einfach, weil wir uns sehr gern haben, weil wir uns lieben. Deswegen vermissen wir uns. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass das so ist. Und wir können uns dann wieder darauf freuen, wenn wir uns wiedersehen.
Ich finde es total schön, was du so beschreibst. Also auch, dass ihr sie ja total in eure Emotionen und Gefühle und auch in die Situation mit einbindet, ne? Und ihr erklärt, was da passiert. Ich glaube, das ist das A und O. Und spannend finde ich auch, dass, also sich immer mal die Frage verkehrt rum zu stellen, ne? Wie wäre es denn, wenn du weg wärst? Also, und du hast es ja gerade schon beantwortet, dann wäre sie auch traurig, dann würde sie sich genauso fühlen, ne? Und deswegen ist es immer so ulkig, wenn Leute sagen, ja, aber deine Mama fehlt dir doch. Ja gut, aber der Papa würde ja auch fehlen. Und wenn deine Frau nicht arbeiten gehen würde, würdest du das übernehmen und dann wärst du halt nicht da. Also, ich glaube, man kann es nicht richtig machen in der Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube auch, dass Kinder darüber hinaus ja ein Stück weit auch bestimmte Situationen erleben, kennenlernen und lernen müssen. Also Mama und Papa sind halt nicht immer 24/7 da. Und auch das ist ja ein Prozess, den Kinder durchaus lernen dürfen. Was jetzt um Gottes Willen nicht heißen soll, ne? Lasst eure Kinder alleine und haut alle rein für 3 Wochen, um Gottes Willen, nein. Aber ich glaube schon, dass es einfach normal ist, dass Kinder auch kennenlernen dürfen, dass Mama und Papa nicht immer 24/7 da sind.
Genau, ja, das ist vollkommen richtig. Und das ist halt hier gerade auf dem Land ein Rollenbild, was halt sehr verbreitet ist nach wie vor. In der Stadt ist es halt nicht so. Auf dem Land ist es leider Gottes sehr verbreitet. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn Rita jetzt mit anderen Kindern spielt, dass die das gar nicht so in Frage stellen, weil die kennen das ja von zu Hause eigentlich so, dass die Mutter die ganze Zeit da ist und der Vater die ganze Zeit arbeiten ist oder halt morgens aus dem Haus geht und abends wiederkommt. Aber die stellen das gar nicht so in Frage. Es gibt natürlich manche, die fragen das, aber da haben wir so den Eindruck, das ist fremdgesteuert, dass man das so bewusst platziert.
Ja. Ja. Wie alt ist eure Tochter?
5,5.
Ja, ist auch so ein Alter, wo sie, ja, okay. Ja, es ist, ach, Kinder können aber auch fies sein, muss man auch mal darüber hinaus sagen, ne? Ich finde das Wahnsinn. Also es fängt ja schon irgendwie mit 3, 3,5 ist unser Sohn jetzt an, wo man dann echt teilweise merkt so, wow, also wie weit seid ihr schon irgendwie, ne? Das ist so ganz ulkig. Was würdest du denn sagen, inwiefern hat sich denn eure Paarbeziehung im Hinblick auf diese externen negativen Konflikte, die ja, oder anders, also aufgrund dieser externen Aussagen positiv verändert? Also was ist in eurer Partnerschaft Positives passiert durch diese externen Aussagen und durch diesen ganzen Input? Gibt es da irgendwas?
Ja, mit Sicherheit. Wir sind dadurch, glaube ich, schon enger zusammengerückt. Wir haben eine andere Art der Kommunikation entwickelt, dass wir darüber wirklich sprechen. Also damals war es so, dass ich viel einfach aufgenommen habe und da gar nicht drüber gesprochen habe. Ich gesagt habe, das mache ich mit mir selber aus, das verdränge ich mehr oder weniger. Mittlerweile sprechen wir darüber. Das sind natürlich keine einfachen Gespräche, weil ich glaube, das macht ja natürlich auch was mit meiner Frau, wenn ich ihr dann erzähle, dass andere Leute so über sie sprechen oder über uns sprechen. Aber dadurch haben wir ein Bewusstsein dafür entwickelt und eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Und es fühlt sich so an, als wenn wir dadurch enger zusammengerückt sind. Man muss aber auch sagen, dass das so einen krassen Einfluss hatte oder hat, dass meine Frau häufiger gesagt hat, komm, lass uns hier alles verkaufen und wir gehen weg. Dann pendel ich halt hierhin. Und das finde ich schon extreme Wege. Und da merkt man halt, was das doch für einen Einfluss hat, wenn andere Leute in dieser Vielzahl so extrem darüber sprechen. Weil für eine andere Person ist das ein Wort, was sie sagt, oder ein Satz. Ja. Aber wenn das viele machen, bei uns kommen da halt viele Nadelstiche an. Und irgendwann ist es halt dann so, dann sagt man, wisst ihr was, ihr habt gewonnen, wir gehen einfach. Aber da über diesen Punkt sind wir zum Glück hinaus, weil wir halt uns sehr viel damit beschäftigt haben, weil wir uns da auch professionelle Unterstützung geholt haben, Hilfe geholt haben Und das funktioniert sehr gut.
Ja, super beeindruckend, finde ich. Und total schön für euch, also dass ihr da euren Weg gefunden habt, weil ich weiß nicht, ich finde immer, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, das ist doch irgendwie wahrscheinlich auch Neid von anderen, oder? Also, weil wieso haben andere so ein großes Interesse, so viel Zeit dafür aufzuwenden, sich über andere Menschen das Maul zu zerreißen? Das ist so undankbar irgendwie und das ist so eine Zeitverschwendung. Und gleichzeitig, ja, hast du aber recht. Ne? Und ich glaube im Übrigen auch etwas gar nicht immer Bewusstes. Also ich glaube, viele Menschen machen das, weil das so gang und gäbe ist und merken nicht, wie sehr diese Nadelstiche dann in dem Fall bei euch ankommen. Und das ist eigentlich das Traurige daran.
Genau, das ist tatsächlich so. Und viele aus unserem Umfeld sagen auch, ja, das ist mit Sicherheit Neid. Ja, wenn man das nachher rational und objektiv betrachtet, mag das sein. Aber in dieser Situation, wo die Leute das sagen, da dann umzuschalten und zu sagen, ach, ihr macht das doch nur, weil ihr neidisch seid, das ist schwierig. Und gerade in der Anfangszeit, wenn man das nicht kennt, dann ist die Fallhöhe auch so hoch. Dann bekommt man das gesagt. Das ist wie so eine Ohrfeige, die man dann bekommt. Und das dann wirklich objektiv zu betrachten und sagen, ja, die sind doch nur neidisch, dass wir das so machen und sie nicht. Das ist wirklich, wirklich schwer. Und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, es ist ja immer einfacher, über andere Leute zu sprechen, als bei sich selber hinzugucken. Auch beim Nachbarn ist das Gras immer grüner. Das ist nun mal leider so. Und dann ist es wirklich einfacher, immer wieder über den Nachbarn zu sprechen, als in seinem eigenen Garten zu gucken.
Ja, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Was glaubst du denn, was braucht es deiner Meinung nach, damit in unserer Gesellschaft Mann und Frau allgemein gleichgestellt sind und wir diese Rollenklischees und auch Vorurteile fallen lassen? Hast du da irgendeine Idee?
Ich glaube halt wirklich, dass die Leute den Fokus auf ihre Familie setzen sollten und sicherlich mal über den Tellerrand schauen, was es noch so für Möglichkeiten gibt und andere Rahmenbedingungen oder wenn die Rahmenbedingungen anders sind, dass man das auch dann einfach laufen lässt und nicht immer bewertet. Also es ist ja ganz viel, was von extern bewertet wird, beurteilt wird, da läuft sehr viel Meinung mit rein und dann reden die Leute sich da so lange ein, bis sie das für bare Münze nehmen. Und ich würde mir halt wünschen, wenn da mehr Offenheit einkehrt und man einfach Verständnis dafür hat, dass es manche Konstrukte gibt, die anders sind als 90% der Konstrukte, die flächendeckend zum Beispiel auf dem Land vorherrschen.
Ja. Philipp, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne noch zwei kleine Fragen stellen. Und zwar gibt es am Ende immer eine Frage von meiner letzten Gästin in dem Fall. Die ist völlig unabhängig von deinem Thema. Die kannst du völlig frei beantworten, ne? Kannst du auf dein Thema beziehen oder auch nicht. Und dann gibt es noch mal eine abschließende Frage von mir. Und dann darfst du noch eine Frage stellen. Und die erste Frage wäre jetzt von meiner letzten Gästin. Sie fragt dich, an welcher Stelle kannst du dir vorstellen, Macht abzugeben?
Wow, das ist eine große Frage. Macht abzugeben?
Ja. Also Macht auch in dem Zusammenhang vielleicht so völlig ganz groß auch betrachtet, ne? Weil Macht ist ja alles. Also der Fakt, wer du bist, dass du Mann bist und nicht Frau bist, dass du weiß bist und nicht schwarz bist, dass du Vater bist und nicht kein Vater bist beispielsweise. Also das kannst du total interpretieren, wie du möchtest.
Der erste Impuls ist ja meistens der, den man auch nennen sollte. Mhm. Der erste Impuls bei mir war tatsächlich, man sollte doch überall Macht abgeben, weil Macht ist auch, finde ich, so ein negativ, man kann das auch negativ sehen, weil das ist immer so ein Top-Down-Ding. Ich habe die Macht, also sag ich dir, was du machen sollst. Punkt.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass ich durchaus in sämtlichen Lebensbereichen Macht abgeben kann und auch häufig Macht abgeben möchte oder auch gar keine habe. Also doch, ich glaube, ich würde in sehr vielen Lebensbereichen Macht abgeben.
Ja, danke schön. Und würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
Ja, Privilegien, das ist ja auch ein sehr subjektives Ding, finde ich. Und ich finde es zum Beispiel, dass wir in einem sehr privilegierten Land leben. Davon würde ich sehr viel abgeben. Beispielsweise, also alle materiellen Dinge würde ich sofort, wenn ich die als Privileg nennen würde, würde ich sofort abgeben. Da könnte ich sofort drauf verzichten. Das wäre gar kein Problem. Haus, Auto, Fahrrad, könnte ich alles abgeben. Weil das Einzige, was ich eigentlich brauche, ist eine gesunde Familie. Das ist das Einzige, was ich behalten möchte als Privileg. Ja. Und das finde ich ist auch ein Privileg. Gerade die gesunde Familie. Und da leben wir im privilegierten Land, dass wir diese ärztliche Versorgung haben. Darauf würde ich nicht verzichten wollen, auf alles andere. Alle anderen Privilegien würde ich so voll abgeben.
Ja, sehr schön, danke schön. Magst du meinem nächsten Gast oder auch der nächsten Gäste noch eine Frage stellen, auch was völlig Freies?
Ja, sehr gerne. Ich würde gerne wissen, wann sie sich das letzte Mal er sie dabei erwischt hat, in Rollenklischees zu denken oder in Schubladen zu denken.
Sehr geil.
Oder was man macht, wenn das direkte Umfeld in diesen Schubladen, in diesen Klischees denkt.
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, vielen lieben Dank. Philipp, ich habe mich wirklich unendlich gefreut, dass du heute mit mir gesprochen hast und dass du uns mit deinen Erfahrungen oder deinen Erfahrungen ein bisschen teilhaben lassen hast. Weil ich glaube, dass die väterliche Seite und auch diese progressive Seite, die ihr lebt, viel zu wenig in unserer Gesellschaft thematisiert wird. Und nur wenn wir solche Themen eben in den Mittelpunkt rücken, können wir alle uns auch verändern oder uns inspiriert fühlen. Du hast mich auf jeden Fall sehr inspiriert und ich danke dir für dein Vertrauen.
Gerne, gerne. Vielen Dank, Isabel.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.